Purpose Projects.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen, die alle das Gleiche zeigen, und zwar, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute am Mic sind Alex und ich, Moritz, und wir sind richtig hyped.
Ja, du sagst es, wir sind richtig hyped, und zwar, weil wir heute zu Gast haben den Tobias Goy in unserem Purpose Talk. Und Tobias ist einer der beiden Geschäftsführer der Dachregion von Oatly. Und wer jetzt vielleicht nicht direkt weiß, okay, was ist Oatly, welches Produkt? Ich bin mir sicher, jeder hat es schon mal an der Verpackung sich irgendwie eingespeichert im Supermarkt. Also wer jetzt Oatly eingibt und die Hafermilchverpackung sieht, weiß direkt, wovon wir reden. Oatly entwickelt, produziert und vertreibt nämlich Haferprodukte. Und ja, ist darunter besonders bekannt für ihre Hafergetränke. Wir sprechen heute über den Wachstum von Oatly, die Herausforderungen, auch gerade die Kritik, die reinkam durch das Blackstone Investment und alles, was zukünftig für Oatly ansteht. Viel Spaß dabei und hört rein.
So, es ist endlich soweit. Tobias, herzlich willkommen zum Purpose Projects Podcast.
Ja, cool. Danke. Danke für die Einladung.
Ja, hi, auch von mir. Herzlich willkommen. Und ich würde direkt noch mit einer Frage einsteigen. Und zwar haben wir uns deine beruflichen Stationen natürlich angeguckt. Danone, Innocent, Pfizer. Und man merkt, die Foodbranche ist für dich keine Unbekannte. Was macht deinen Job bei Oatly anders oder hebt ihn sogar hervor zu den vorherigen Erfahrungen?
Ja, als ich damals bei Oatly eingestiegen bin, ich bin ja zusammen hier mit meinem Geschäftsführer Kollegen Helge eingestiegen. Wir kommen beide von Innocent zusammen, und als wir eingestiegen sind, war Oatly halt super klein. Also eigentlich war nichts. Wir waren Mitarbeiter 1 und 2. Oatly war ein ganz kleines schwedisches Unternehmen, hat gerade gestartet zu expandieren in andere Märkte, und Deutschland war ein ganz kleines Exportgeschäft. Wir sind dann beide eingestiegen, und das war quasi der Mix aus irgendwie wie ein Gründer unterwegs sein zu können. Also wir haben wirklich die ersten Tage rein aus Cafés, was heißt die ersten Tage, die ersten Wochen aus Cafés gearbeitet zu zweit und haben irgendwie versucht, Oatly in die Reves und Edekas zu bekommen. Und waren da wirklich wie so Gründer unterwegs. Auf der anderen Seite natürlich der Purpose, weil der war damals schon total klar, was wir machen wollen. Wir wollen halt Hafermilch oder Haferdrinks auf der ganzen Welt etablieren und Menschen den Switch möglichst einfach machen und möglichst vielen Menschen diesen Switch einfach machen. Und diese Kombination, die war super einzigartig, weil die hatte ich vorher noch nicht. Bei Innocent war das schon sehr ähnlich. Die haben natürlich auch schon einen starken Purpose gehabt, aber so krass, wie wir es bei Oatly dann sehen konnten, und diesen Mix aus Unternehmertum, Gründer zu sein, obwohl man gar nicht selber gegründet hat, und dann aber diesen Purpose zu haben, das fand ich super interessant, und das, glaube ich, das, was der echte Unterschied ist zu allem anderen, was ich davor hatte.
Ja, und dieser Startup-Flair, das hat gestartet ja dann in 2017 für euch, also für dich und Helge. Die Marke Oatly gibt es ja schon tatsächlich ein bisschen länger, 2001. Mhm. So, aber jetzt einmal 2017, ihr startet mit Oatly. Und jetzt Ende 2021, Oatly ist bekannt hier im deutschsprachigen Raum. Da ist, glaube ich, eine Menge passiert in diesen Jahren. Was war denn für dich ganz persönlich jetzt damals anders noch, als es heute ist?
Ja, ich meine, das ist schon einfach krass, so die Reise, die wir machen konnten. So ein Unternehmen, was so klein war, aber quasi eine echte Mission, so aufzubauen, dass es jetzt, und wir sind natürlich ein Teil auch irgendwie davon, dass es jetzt ein globales Unternehmen ist und die Mission auch global umsetzen kann. Das ist echt krass, und da bin ich auch super stolz drauf. Wenn man jetzt so mal so persönlich zurückdenkt, dann ist das so, wir haben zu zweit gestartet, heute sind wir alleine im Dachbereich, wir machen ja Deutschland, Österreich und der Schweiz, knapp 65 Leute, und bin halt super stolz drauf, dass wir auch irgendwie 65 Arbeitsplätze schaffen konnten für Menschen, die irgendwie Bock haben, was Gutes zu tun. Weil natürlich verkaufen wir hier in Anführungsstrichen nur Haferdrinks, aber die Leute kommen nicht her, um Haferdrinks zu verkaufen. Die kommen her, um eine Mission zusammen mit uns zu erfüllen. Und der Verkauf von Haferdrinks ist quasi nur Mittel zum Zweck, um es mal so zu sagen. Und das macht mir eigentlich am meisten stolz, dass man das so machen kann, dass wir die so tolle Leute an Bord haben. Ich glaube, wir haben eine super auch Firmenkultur, die echt offen ist, die sehr auf Vertrauen basiert und wo sich viele Menschen wirklich auch irgendwie selbst verwirklichen können. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten, was mir am meisten beeindruckt und wo ich auch am meisten stolz drauf bin, dass wir das so schaffen können.
Ja, wenn wir jetzt einmal nochmal alle Zuhörerinnen abholen und von vorne starten. Du hast es schon erwähnt, Haferdrinks. Was versteht ihr darunter? Was ist das eigentlich?
Ja, also hast ja schon gesagt, Oatly ist, das ist jetzt die letzten Jahre, also ich meine, bei uns war die Reise jetzt knapp 4 Jahre, ein bisschen über 4 Jahre und in der Zeit ist super viel passiert, aber Oatly ist eigentlich ein viel älteres Unternehmen. Und ich meine, die Geschichte kennen vielleicht viele, aber vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Unser Gründer, der Rickard Öste, mit seinem Bruder zusammen, der ist ein Wissenschaftler, der Rickard Öste aus Schweden und der hatte an der Universität in Lund in den 90er Jahren quasi nach einem Lebensmittel gesucht und geforscht und vor allen Dingen nach einem Ingredient, also einer Zutat, mit der man Milch 1 zu 1, also Kuhmilch 1 zu 1 ersetzen kann und das sowohl gut ist für den Menschen als auch für den Planeten. Das war das Ziel und der hat sich alles angeguckt und ist am Ende auf bei Hafer quasi hat sich am Ende auf Hafer fokussiert, weil es sowohl aus ernährungsphysiologischer Sicht ein wirklich tolles Getreide ist, aber vor allen Dingen auch aus Umweltsicht einfach ein tolles Getreide. Es hat einen sehr geringen Einfluss auf CO2-Emissionen, aufs Klima, aber auch kann überall quasi angebaut werden, ist ein sehr robustes Getreide und kann helfen, unsere Zukunftsherausforderungen quasi anzugehen. Genau, das war damals so. Der war halt ein Wissenschaftler und vielleicht nicht so ein Visionär oder sowas. Und dann kam unser CEO Tony an Bord, der ein echter Visionär ist. Und der hat eigentlich entdeckt, wir verflüssigen ja quasi Hafer und packen das Gute aus Hafer quasi in ein Getränk. Und der hat eigentlich entdeckt, dass das der Schlüssel ist für ziemlich große Probleme, die wir dort in der Welt haben. Und wenn wir uns das so angucken, dann sagen wir halt immer, okay, die Frage ist halt, wie können wir eine wachsende Weltbevölkerung innerhalb der planetaren Grenzen ernähren und gleichzeitig, sagen wir mal, Wohlstandskrankheiten, die es gibt, von Diabetes bis Herz-Kreislauf, irgendwie angehen? Und das ist die große Frage. Und darauf gibt es keine einzelne Antwort. Da muss man viel für machen. Wir glauben aber, dass wir mit Oatly und mit unseren Haferdrinks ein Teil dieser Lösung sein können. Und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept, dass wir nicht nur quasi darüber reden, sondern dass wir tatsächlich eine echte Lösung anbieten. Und da sind wir heute und das anscheinend so erfolgreich, dass wir global mittlerweile verfügbar sind und dass wir tatsächlich auch echten Einfluss haben auf Menschen, weniger Kuhmilch zu konsumieren und dafür mehr pflanzliche Produkte.
Okay, du hast jetzt schon deutlich gemacht, dass Hafermilch auf jeden Fall besser für die Umwelt ist als Kuhmilch. Jetzt wissen es natürlich nicht immer alle, wenn sie im Supermarkt stehen, dass die tierischen Produkte so viel schlechter sind im CO2-Fußabdruck als pflanzliche. Und du hast vor einiger Zeit vom Bundestag die Forderung von Oatly vorgetragen, dass man die Lebensmittel kennzeichnet, wie umweltschädlich
Richtig.
die sind. Das heißt, welcher CO2-Einfluss und welche Treibhausgase bei der Herstellung entstehen. Jetzt hatte ich
Genau.
gesehen bei LinkedIn, dass du dich mit German Zero und anderen Unternehmerinnen zusammengetan hast. Wie ist da der Stand? Was steckt dahinter? Und ja, was erhofft ihr euch auch vielleicht gerade mit der neuen Koalition?
Ja. Genau, also genau, vor einiger Zeit, im September 20, war ich da beim Bundestag und habe das quasi für Oatly, weil das ist ja eine Oatly-Initiative, das ist jetzt gar nicht meine nur private Initiative, sondern es ist eine Oatly-Initiative. Was wir machen ist, wir haben in 2019 angefangen und unsere Produkte quasi mit unserem CO2-Fußabdruck gekennzeichnet. Warum? Weil wir glauben, dass die Lebensmittelindustrie total intransparent ist und niemand darüber Bescheid weiß, welchen Einfluss eigentlich unsere Ernährungsweise auf den Planeten hat. Es ist so, dass ein Drittel aller menschengemachten Treibhausgasemissionen, kommt aus dem Bereich Lebensmittel. Nur niemand weiß darüber Bescheid. Es wird nicht mal darüber geredet. Wir hatten ja vor wenigen Wochen dieses COP26 in Glasgow, wo viel darüber geredet wurde, was wir zu tun haben und was original nicht auf der Liste stand, war Food. Also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, stand nicht auf der Liste.
Das,
Alex,
hast du zufällig
kennst du
diesen
sowas?
Ausschnitt gesehen, wo einer wirklich dann einmal aufgetreten ist und das wirklich den wirklich genau, die Leute genauso adressiert hat? Der meinte, es gibt hier Fleisch zu essen und
Ja.
Fleischkonsum steht hier nicht auf der Agenda. So, ist das hier gerade Lobbyarbeit? Also das war
Das ist
ziemlich
crazy. Das ist wirklich crazy. Und ich meine, nochmal, das ist unsere die größte Menschheitsherausforderung, die wir gerade haben, das Thema Treibhausgase. Und wir haben super wenig Zeit. Und wir sprechen über Verkehr, was auch total richtig ist. Wir sprechen über Energie, auch alles richtig. Aber ein Drittel aller Treibhausgasemissionen, die von uns gemacht werden, sparen wir einfach komplett aus in der Diskussion. Und das ist halt eine Aufgabe, die sich Oatly annimmt. Nicht nur, dass wir eine Lösung bieten mit einem Lebensmittel, sondern wir treiben auch, oder unser Ziel ist auch, den gesellschaftlichen Diskurs zu treiben und die Themen einfach quasi den Finger in die Wunde zu packen. Und das haben wir damals gemacht mit unserer Petition. Wir haben vorher halt schon unsere Produkte gekennzeichnet. Und um's ganz ehrlich zu sagen, nach der Petition ist erstmal nicht viel passiert von der Regierung. Mittlerweile haben wir so eine neue Regierung und wie es immer mit Regierungswechsel ist, das wurde so ein bisschen vielleicht sogar ausgesessen, um es mal so zu sagen, wurde nicht mehr weiter behandelt. Wir haben sehr oft nachgefragt. Das Problem ist nur, wir haben natürlich nicht viel Zeit, irgendwie auf Politik zu warten und deshalb haben wir eine Initiative gegründet, Together for Carbon Labeling heißt die, mit verschiedensten Unternehmen dort drin, wie myMüsli und Froster zum Beispiel. Und unser Ziel ist einfach, mit diesen Unternehmen einen Standard zu entwickeln, und den dann vielleicht selbst zu implementieren, wenn es die Politik nicht hinkommt. Wir glauben daran, dass es
Da
eigentlich die Politik, ja, mach, sag mal,
einmal ganz kurz eingehakt. Wir hatten irgendwann mal den Jan Bredak von Veganz tatsächlich bei uns im Podcast, der auch dieses Thema ja eigentlich schon seit Jahren auch treibt. Und so wie ich das verstanden habe, haben die tatsächlich so ein Siegel. Ist der bei euch irgendwie auch mit in dieser Initiative dabei? Oder kritisierst du das Siegel, was die haben? Warum arbeitet man da nicht weiter eigentlich an den Ergebnissen, die schon eigentlich da sind?
Nee, die sind auch dabei. Also Veganz ist auch ein Unternehmen, was jetzt gerade dazugekommen ist. Und das ist ein gutes Stichwort. Wir kritisieren da nichts oder sowas, ne? Aber wir haben natürlich ein Thema. Oatly hat einen eigenen Standard, wie wir zum Beispiel unseren CO2-Fußabdruck messen. Dazu nutzen wir auch ein Institut, das heißt Carbon Cloud, und die helfen uns dabei. Veganz macht das zum Beispiel mit Eternity. Ist ein anderes Institut, das das macht, mit einer anderen Basis, und die machen es ein bisschen anders. Beide Richtungen sind richtig. Nur die Frage ist, dadurch, dass es verschiedene Standards sind, sind es für einen Konsumenten nicht vergleichbar. Es ist für einen Konsumenten nicht vergleichbar. Und unser Ziel ist ja, möglichst viel Transparenz und vor allen Dingen dem Konsumenten das so einfach wie möglich zu machen, eine Entscheidung am Regal zu treffen. Und das geht nur über Vergleichbarkeit. Und deshalb ist das toll, dass die das machen. Wir machen das. Froster macht das auch anders als wir. Und deshalb treffen wir uns alle in diesem Rahmen und unser Commitment ist, dass wir sowas entwickeln wollen. Ob wir das schaffen, das weiß ich nicht, aber das ist das Commitment und ich bin ziemlich überzeugt von den Unternehmen, die da drin sind, dass das alle wirklich wollen. Und das ist schon eine spannende Initiative, dass sich Unternehmen dort treffen, weil, um es auch deutlich zu sagen, die Politik anscheinend nicht in der Lage ist, das Thema so aufzugreifen und durchzusetzen. Um vielleicht noch auf die letzte Frage, die Alex gerade gestellt hatte, reinzukommen. Wir haben eine neue Bundesregierung, die Ampel. Was man positiv sagen muss, ist, dass das Thema Food endlich auf die Agenda gekommen ist. Es ist da und auch das Thema Kennzeichnung ist auf der Agenda. Da sind wir echte Freunde von und das muss auch weitergehen. Aber es ist natürlich noch viel mehr zu tun. Wir haben eine Ungleichbehandlung, wenn es um Mehrwertsteuer geht. Kuhmilch wird mit 7% besteuert, wir werden mit 19% besteuert, Mehrwertsteuer. Wir haben eine Ungleichbehandlung, wenn es zu Subventionen kommt, und so weiter und so fort. Also wir müssen da ran und das Thema ist heißer denn je, um es mal so zu sagen.
Okay, wenn ihr sagt, ihr habt quasi keine Zeit mehr, das muss jetzt umgesetzt werden, sind alles Pläne, die für die Agenda 2022 anstehen?
Ja, also wir sind da dran, ne? Wir hoffen, dass noch mehr Unternehmen mit reinkommen, weil je größer wir werden, desto besser ist das, weil wir wollen natürlich einen Standard für die Industrie irgendwie entwickeln. Deshalb hoffen wir, dass noch mehr Unternehmen mit reinkommen, aber wir sind da dran und hoffen, dass wir auch 2022 erste Ergebnisse irgendwie haben werden. Wie weit das sein wird, kann ich aber nicht sagen, ne? Kommt darauf an, wie schnell wir vorankommen und wie schnell wir auch Agreements finden, ne? Und das ist bei verschiedensten Parteien mit verschiedensten Interessen natürlich auch nicht ganz easy, aber der Wille ist da und das gibt mir eigentlich große Hoffnung, dass wir da gut vorankommen.
Ja, Tobias, man merkt, man könnte mehrere Podcast-Folgen mit dir und Oatly generell aufnehmen, weil es halt so viele verschiedene Themen sind, die auch
Absolut.
eine Folge gar nicht wirklich kommt. Also so tief kann man da gar nicht reingehen, aber ich glaube, man kriegt schon gut jetzt einen Eindruck davon. Es gibt viele Player da draußen, die sich jetzt gerade auch vielleicht zusammenschließen und sagen so, hey, wir brauchen ein Siegel, wir brauchen irgendeine Form von Transparenz. Das kennt man vielleicht auch von früher noch vom Bio-Siegel oder von diesen biologischen Standards her. Das ist auf jeden Fall eine Richtung, die auf jeden Fall dringend benötigt wird. Ich würde jetzt gerne einmal zu unserem einzigen Segment kommen, und zwar den Purpose Preguntas, wo wir so fünf kleinere Fragen für dich haben. Und
Ja.
ich mache direkt den Start, und zwar, du hast gerade von Helge ja schon einmal kurz gesprochen, und dann sag uns doch mal, was ist das Beste, einen Mitgeschäftsführer zu haben?
Ja, ich glaube, man geht mit so einer gewissen Demut in so eine Aufgabe rein und du hast halt einen Sparringspartner, der dir auch ganz ehrlich einfach Feedback gibt, ne? Es ist eine große Aufgabe, so ein Unternehmen von null hochzuziehen, diese Mission zu erfüllen und irgendwie dann auch 65 Leute an Bord zu holen, die alle an einem Strang ziehen, eine Kultur zu bauen, die es wirklich wert ist, hier auch arbeiten zu können. Ich glaube, das Beste ist halt einfach, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir uns da vertrauen können, blind, und dass du immer einen Sparringspartner hast, der dir ziemlich ungefiltertes und ehrliches Feedback gibt für Themen, die du vielleicht machst. Und ich glaube, dass das auch für uns war das immer ein sehr guter Weg, einfach Sachen zu teilen, auch Sorgen zu teilen, die man vielleicht hat. Und ich glaube, dass wir nicht die typischen Typen vielleicht sind, die als Singleplayer irgendwo rumhängen müssen oder sowas.
Okay, dann gibt es die nächste Frage von mir. Wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du lieber Deutschland oder Schweden Chef?
Oh, ich bin voll zufrieden mit Deutschland. Chef, ich finde Schweden auch toll. Ich habe auch mal in Schweden studiert. Also ich habe eine große Nähe auch zu Schweden. Ich mag das. Aber ich freue mich, hier zu sein. Und was ich auch schon mal gesagt habe, ich komme ja hier auch aus Ostdeutschland, aus der Nähe von Berlin. Und jetzt haben wir irgendwie hier auch ein Büro in Berlin mitten im Kreuzberg und 65 Leute arbeiten bei uns. Mich macht das eigentlich auch glücklich, dass ich irgendwie einen Beitrag hier leisten kann für die Region und für auch meine Heimat hier irgendwie.
Was war denn einer der schönsten Momente für dich aus diesem Jahr?
Schönsten Momente. Wir haben so viele Sachen, und das ist vielleicht nochmal, was du gerade gesagt hast. Bei Oatly passiert einfach so viel und so crazy und manchmal vergisst man das. Aber wir haben so viele krasse Momente einfach gehabt, ne? Vielleicht könnt ihr euch an dieses AM171 erinnern, diesen Änderungsantrag der EU, wo es darum ging, dass quasi man gar keinen Vergleich mehr mit Kuhmilch machen darf. Also sogar das Wort Milchalternativen wäre quasi mehr oder weniger verboten gewesen. Und da haben wir uns ja
Ist das der Grund,
zusammengeschlossen.
warum du auch immer von Haferdrinks sprichst und nicht Hafermilch?
Ja, das ist total crazy. Wir dürfen nur Drinks sagen, aber eigentlich, ich würde behaupten, dass 90% aller Konsumenten von Milch sprechen. Wir dürfen das nicht, weil das rechtlich nicht erlaubt ist, aber der Konsument, der regelt das, so sehe ich das, der macht das eh, wie er, oder die Konsumentinnen machen das eh, wie sie denken. Genau, aber da vielleicht nochmal zu dem Änderungsantrag. Das hat mich echt glücklich gemacht, weil wir haben da eine Initiative gestartet, zusammen mit ProVeg und Upfield europaweit, und die war einfach erfolgreich am Ende. Und am Ende wurde dieser Änderungsantrag abgelehnt, und das war echt knapp. Das war echt, echt knapp. Aber das sind natürlich so Momente, wo auch hier drinnen zumindest mental im Lockdown, in dem wir waren, die Korken geknallt sind. Ne? Also das war echt cool.
So, jetzt steht Weihnachten bald vor der Tür. Wenn wir auf Santas Wishlist gucken, was wünschst du dir für Oatly für das kommende Jahr?
Ich wünsche mir für das kommende Jahr, das war einfach so weitermachen, tatsächlich wie immer, dass wir unsere Aktivitäten umsetzen können, wie wir schon immer gemacht haben. Und ich kann euch sagen, es sind so coole Sachen in der Pipeline, dass ich mir einfach darauf freue, dass wir die umsetzen können, weil ich glaube, dass wir sowohl für viele Konsumentinnen, aber auch für die Gesellschaft nächstes Jahr schon wieder ein paar Sachen bereithalten, die einfach cool sind, wo ich mich darauf freue.
Dann die letzte Frage. Bei so vielen Aufgaben, die noch vor einem liegen, hört man vielleicht schon raus, dass es viel Arbeit auch zu tun gibt. Und deswegen, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Kann ich gar nicht so gut sagen, aber ich habe ein gutes Work-Life-Balance. Ich habe auch eine Family, die mich regelmäßig sehen. Wir haben quasi hier bei Oatly Wir haben eigentlich so ein Grundkonstrukt oder so ein Grundsatz, der heißt, eigentlich ist jeder dafür selber verantwortlich, sein Leben ordentlich zu gestalten. Wir zwingen niemanden, 9-to-5 im Büro zu sein. Jeder kann im Homeoffice arbeiten, wie jeder will, und muss sich das quasi, soll sich das so gestalten, die Freiheit und den Freiraum, auch die Freizeit zu nehmen, die man braucht, um einfach Work-Life gut zusammenzubringen. Und das kann ich bei Oatly so gut leben wie nie zuvor. Und deshalb habe ich echt eine gute Work-Life-Balance und bin happy, hier zu sein. Und das variiert, ne, mit Stunden, das kann, weiß ich nicht. Aber ist nicht so, ist eigentlich nicht so wichtig oder so, weil es einfach gut funktioniert.
Ja, wenn wir uns anschauen, wie ihr die letzten Jahre gewachsen seid, ist natürlich extrem, was auch kein Wunder ist, weil Milch ja bei den meisten Deutschen auch zu Unverträglichkeiten führt. Ihr verdreifacht oder vervierfacht jährlich euren Umsatz. Was sind dabei so die größten Schwierigkeiten, die so ein Wachstum mit sich bringen?
Ja, das Wachstum an sich ist die Challenge, das zu managen, weil bei uns ist das Thema, dass wir, und das hast du richtig auch gut gesagt, wir haben ein Nachfragethema, ne? Die Nachfrage ist sehr hoch. Und ein Unternehmen quasi so aufzubauen, dass man diese Nachfrage ständig vorausschauen oder vorhersehen kann und dann auch genügend Produkte zum Beispiel in der Produktion hat oder sowas, das hat uns eigentlich seit der ersten Minute beschäftigt. Haben bestimmt auch schon mal einige mitgekriegt, dass wir auch mal nicht lieferfähig waren, dass die Regale leer waren bei Oatly oder so. Das ist auch schon mal passiert. Und das waren sicherlich die größten Challenges. Für mich ist für mich bei Oatly, bei uns in der Dachregion hier mit unseren 65 Kolleginnen, die wir sind, ich glaube, dass das Wichtigste ist, wir haben halt eine echt coole Kultur. Und wenn man so wächst, dann ist, glaube ich, eine Sache, ist die oder eine große Schwierigkeit ist, so eine Kultur zu bewahren. Es kommen viele neue Menschen an Bord, die zu onboarden und diese Kultur zu bewahren und gleichzeitig diese Kultur weiterzuentwickeln, ohne dass man Unternehmen wird. Also wir sagen immer, wir wollen kein Corporate sein. Wir wollen keine Ellenbogen hier drin haben. Wir wollen nicht, dass irgendwie sowas wie nur Karriere oder sowas und irgendwie im Vordergrund steht, sondern Purpose soll halt im Vordergrund stehen, ne? Und diesen Wandel ständig voranzutreiben, immer wieder auch anzustoßen, zu sagen, hey, Change is cool. Wir wollen uns verändern. Wir wollen immer weitergehen. Wir müssen uns anpassen. Das ist eine Herausforderung, macht aber auch super viel Spaß. Und ich glaube, dieses Kulturelle, die Kolleginnen alle mitzunehmen, von denen, die seit der ersten Stunde dabei sind, aber auch die neu reinkommen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Die macht super viel Spaß, aber die fordert auch wirklich viel.
Ja, also wo du gerade Kultur ansprichst, ich kann mir vorstellen, dass das Investment, was ihr letztes Jahr bekommen habt, da auch vielleicht Einflüsse darauf gegeben hat, einmal den Kontext zu setzen. Ungefähr vor einem Jahr, also so im Herbst 2020 war das, habt ihr für 200 Millionen Euro 10% Anteile an die Blackstone Group verkauft. Blackstone Group ist einer der größten Investorengruppen, ich glaube mit über 500 Milliarden Dollar in ihrem Fonds oder Vermögen ist es dann ja wirklich. Und genau dafür habt ihr tatsächlich eine Menge Kritik geerntet, weil genau dieser Purpose-Gedanke dem gegenübergestellt worden ist. Dass man gesagt hat, hier, Oatly ist die Marke, die für Nachhaltigkeit einsteht, die sagen, wir wollen CO2-Emissionen konstant verringern, und jetzt nimmt man Geld an von einem Player, der genau das Geld, was er investiert, vor allem in solche Startups investiert oder in solche Firmen investiert, die genau für das nicht einstehen. So, jetzt ist fast ein Jahr vergangen. Bei mir persönlich tatsächlich, ich verbinde dieses Investment noch sehr stark mit eurer Brand, muss ich sagen. Aber wie ist es denn für dich als Geschäftsführer zum einen Ende 2021 noch? Wirst du da immer noch drauf angesprochen? Und wie ist es generell in der Wahrnehmung in der Unternehmenskultur?
Na, grundsätzlich vielleicht nochmal auf dieses Investment. Für uns ist das halt ein super wichtiges gewesen, was wir halt... Für uns gehört Expansion global, ist Teil unserer Strategie, um unsere Mission auch global umsetzen zu können. Wir wollen halt da sein, wo die Konsumentinnen sind, und wir sind ja in verschiedensten Ländern unterwegs und bauen dort auch Fabriken, um einfach die Nachfrage zu bedienen und vor allen Dingen vor Kuhmilch auch in manchen Ländern zu sein und dort beeinflussen zu können. Was wirklich für Oatly steht, und das ist was ich auch challenge zum Thema Purpose und Nachhaltigkeit. wenn wir was machen, dann machen wir es nicht aus Imagegründen oder sowas, ne? Also man kann Nachhaltigkeit machen, um ein tolles Image zu haben. Man kann aber auch Nachhaltigkeit echt ernst nehmen und sich überlegen, was ist eigentlich das übergeordnete Ziel? Und für uns ist das übergeordnete Ziel, dass wir wissen, dass wir einen riesen Einfluss haben können, weil wir mit Produkten eine Lösung haben für eines der größten Probleme, und das ist der Klimawandel. Und deshalb gehen wir auch Schritte, die nicht alle mögen. Und das müssen wir, glaube ich, auch, das ist ein Thema, das muss man einfach so annehmen. Wenn man so ein Unternehmen hat wie Oatly, nicht alle mögen das, was wir machen. Und das ist aber auch okay, weil wir tief davon überzeugt sind, dass die Schritte, die wir machen, den größtmöglichen Einfluss haben können. Und auch die Investments, die wir gemacht haben, und auch den IPO, also den Börsengang, den wir dieses Jahr gemacht haben, das hat einen riesen Einfluss, denn es bringt die ganze Mission, nämlich quasi dieses ganze Plant-Based-Thema auf ein globales Parkett, auch in die Finanzwelt, und erreicht damit Menschen, die sich vorher noch nie zum Thema Plant-Based oder sowas überhaupt interessiert haben. Und das ist für uns super, super, super wichtig. Und deshalb machen wir das. Und für uns ist immer die Frage, was ist der allergrößte Hebel, und wir werden die größten Hebel benutzen, wenn sie den größten auch dann wirklich Impact haben können. Und das ist so, dazu stehen wir, und deshalb fühlt sich das gut an. Wir können die Kritik verstehen, wir sind ja auch viel darauf eingegangen, haben auch ein Statement dazu abgegeben, haben schon viel darüber gesprochen, und grundsätzlich und trotzdem, und das ist auch okay, wir sind halt ein transparentes Unternehmen, wir reden halt dann darüber, und trotzdem finden wir, war das die richtige Entscheidung und der richtige Weg zu gehen.
Also das Thema ist immer noch aktuell, höre ich raus. Das
Nö,
heißt, die.
also aktuell in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Immer mal kommt das, zum Beispiel jetzt bei euch im Podcast oder so. Aber aus Konsumentinnen-Sicht haben wir auch viele Konsumentinnen, die das verstehen, auch mit unserem Börsengang, die das verstehen. Und wir kriegen für unseren Weg auch viel Zuspruch. Genau.
Okay, und das heißt, den Hebel, sorry Alex, den Hebel von der Blackstone Group habt ihr jetzt vor allem gesehen für diesen IPO? Warum jetzt gerade, warum war da der Hebel zum Beispiel größer als, weiß nicht, ihr habt ja zum Beispiel auch Oprah Winfrey als Shareholderin. Ich glaube, für eine Oprah Winfrey ist es tatsächlich kein Problem, 200 Millionen Euro mehr zu investieren.
Die war ja Teil, vielleicht nochmal ganz kurz, dieses Investment, was damals getätigt wurde, die war im Lead von Blackstone, und das waren 7% vom Unternehmen. Die waren im Lead von Blackstone, und im Lead heißt auch, dass alle anderen Investoren in dieser Gruppe dazugehörten. Also das war jetzt nicht irgendwie einzeln, sondern die waren Lead-Investor und haben das quasi für alle anderen dort gemacht. Und ob das, ja, also das, man kann immer, natürlich kann man immer andere Sachen machen, aber wie gesagt, für uns war das wichtig, dass wir dort ein großes Signal senden, und wir haben mit dieser Investition quasi den größten Private Equity Fonds der Welt on board gekriegt, und das hat wirklich extreme Signale in die Welt gesendet. Natürlich auch ein bisschen Kritik, das war da, aber auf der anderen Seite sehr, sehr positive Signale und weit über die Zielgruppen, die man sonst so erreichen kann, hinaus. Und das ist super wichtig, weil es bringt das Thema pflanzenbasierte Ernährung auf die auf die Agenda auch vieler Medien. Und das ist so, so wichtig aus unserer Sicht.
Okay, das heißt, du verstehst die Kritik, oder ihr versteht die Kritik, aber der positive Effekt überwiegt. Das heißt, ihr würdet auch das Investment nochmal annehmen, oder wäre das so, dass ihr sagt, okay, nicht
Ach, das kann ich dir so
unbedingt?
nicht sagen, weil das ist nicht, das ist ja eine globale Entscheidung, und die liegt dann bei anderen Personen als bei mir. Also das kann ich dir so nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass das Investment, wie wir es damals so gemacht haben, und auch mit dem anschließenden Börsengang, dass es der richtige Weg war, und dass es unsere Mission, die wir haben, am Ende vor allen Dingen beschleunigt. Das ist uns total wichtig.
Okay. Ja, du hast ja schon erwähnt, dass super viel im Jahr passiert ist bei Oatly. Der Börsengang, Markteintritt in der Schweiz, Eröffnung neuer
Ja.
Fabriken. Welche konkreten Ziele sollen in der nahen Zukunft noch erreicht werden?
Naja, also für uns ist das größte Ziel tatsächlich, unsere Expansion voranzutreiben und das Thema Plant-Based in die Welt rauszutragen. Das ist das allergrößte Ziel, das ist recht einfach. Also das ist eine recht einfache Mission. Daran können sich auch unsere Kolleginnen hier gut orientieren. Und das ist unser größtes Ziel. Wir haben da jetzt gar nicht, also ich kann jetzt gar nicht genau irgendwelche Umsatzdimensionen, die kann man auch dann nachlesen in ganzen Börsenprospekten oder so, die immer veröffentlicht werden. Aber das ist eigentlich unser großes Ziel, das voranzutreiben. Und ich glaube schon, dass in ferner Zukunft, dass Kuhmilch, wir werden zu dem Punkt kommen, wo wir einen Switch irgendwann sehen werden in der Zukunft, wo wirklich plant-based Kuhmilch-Alternativen quasi, ja, zumindest 50-50, wenn nicht sogar größer sein werden als Kuhmilch. Und das ist unser Ziel und wir wollen der Treiber dafür sein, ne? Das ist ganz klar.
Yes, das merkt man auf jeden Fall, dass ihr da der Treiber von sein wollt und seid ihr auch auf jeden Fall in der Marktwahrnehmung, zumindest hier jetzt auf der Dachregion, in der Dachregion. Und das ist ja eigentlich auch der Purpose von Oatly, was du am Anfang der Aufnahme hier einmal erwähnt hast. Da habe ich noch eine etwas kritische Frage, und zwar, da ist Oatly mal gegen eine Firma vorgegangen, ich glaube in England sitzt die heißt Pure Oatly, genau, die auch dann dafür sozusagen eine Anklage von Oatly bekommen hat, dass das Verpackungsdesign dann doch zu ähnlich ist. Und da wollte ich nur fragen, wenn doch der Purpose eigentlich ist, dass Hafermilch erste Wahl wird, ne? Also dass man sagt, wir wollen CO2-Emissionen reduzieren, dafür sollte man plant-based Milch nehmen, sollte man nicht eher froh sein, dass es immer mehr Player gibt, die auch Hafermilch dann auch vertreiben? Und steht dann so eine Anklage nicht genau im Widerspruch zu diesem Purpose?
Ja, nee, also grundsätzlich sind wir total froh, wenn neue Player im Markt eintreten. Man muss das auch so sehen, nur wenn man nur Deutschland nimmt. Als wir damals in 2017 und dann in 2018 haben wir dann gestartet, tatsächlich Produkte in Deutschland auf den Markt wirklich zu bringen. Da war der Markt hier flat, also der ist nur mit 7% gewachsen, Milchalternativen. Dann kam Oatly auf den Markt und innerhalb von 3 Jahren ist das Wachstum auf über 45% gestiegen. Ne? Also Oatly hat tatsächlich Wachstum in diesen Markt gebracht. Völlig crazy. Und dieses Wachstum kam vor allen Dingen aus Oatly. Aber was wir gesehen haben, dass wir alle anderen, die mitkommen, auch die schon auf dem Markt waren, die haben wir alle mitgezogen. Also es hat nicht nur Oatly profitiert, sondern alle anderen. Und wir sehen es ja auch, wie viele Player jetzt auf den Markt gekommen sind. Was wir natürlich auch sehen ist, wir haben ein Businessmodell, was auf einem Purpose beruht. Was wir schon sehen, ist, dass viele in den Markt eintreten, weil sie einen Business Case sehen. Ein Business Case, mit dem man Geld verdienen kann. Und da ist es natürlich schon so, das verstehen wir auch, das ist auch okay. Und am Ende unterstützt das auch die Mission. Aber natürlich, wenn wir das Gefühl haben, dass es zu dicht vielleicht an unsere Themen rangeht, wo wir viele Ressourcen reingesteckt haben, Zeit, auch Women und Manpower reingesteckt haben, dann challengen wir das natürlich auch, ne? Weil wir natürlich uns und unsere Marke auch schützen wollen. Und wir sehen, dass es so eine Tendenz dazu gibt, einfach nur das ganze Thema auch als Businessmodell zu sehen. Und das kann man auch machen, weil am Ende werden trotzdem Leute von Kuhmilch switchen und das ist cool. Aber unsere eigene Marke werden wir natürlich immer schützen müssen, weil wir das sind und weil wir da Ressourcen und ein bisschen Schweiß, kein Blut, aber ein bisschen Schweiß reingesteckt haben und deshalb ist uns das so super wichtig. Und deshalb machen wir es auch. Müssen wir es auch manchmal machen.
Ja, wenn du jetzt den Markt betrachtest, also ich glaube, uns wurde allen bewusst, dass der starke Wachstum da ist. Was glaubst du, welche Foodtrends werden Oatly in nächster Zeit oder in der Zukunft generell beeinflussen? Was kann kommen?
Na, ich glaube, das Ding ist, dass wir, glaube ich, hier in dem Bereich bei Plant-Based nicht von Trends sprechen, ne? Also für uns ist das kein Trend, sondern ist eine aktive Entscheidung, die Gesellschaft gerade trifft und treffen muss und wir supporten die. Deshalb ist für uns so, wir machen Hafer und wir machen Hafer richtig gut und wir glauben auch daran, dass Hafer das Zukunftsgetreide sein wird im Bereich pflanzenbasierter Ernährung, wenn es zu Kuhmilchalternativen kommt. Und da können wir einfach auch alles machen. Wir können mit Hafer alles machen, was man mit Kuhmilch machen kann quasi. Und ich glaube halt, deshalb spreche ich da gar nicht so sehr von Trends, sondern unser Ziel wird einfach nur sein, eine möglichst breite Palette an Produkten anzubieten, um eine Kuhmilchalternative immer interessanter zu machen. Und das sehen wir und das werden wir machen. Und ob es dann da Trends gibt, das kann sein. Aber grundsätzlich gehen wir auf die Masse, ne? Für uns ist wichtig, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, kleine Schritte zu machen. Weil wenn die vielen Menschen kleine Schritte machen, werden wir ziemlich was Großes und Fettes bewegen können. Und deshalb gehen wir hier quasi auch in den Massenmarkt am Ende rein und versuchen, den zu aktivieren.
Yes, das Thema rund um Hafer, wenn man jetzt einmal bei Google News oder Ecosia News besser noch einmal schaut und Oatly eingibt und so aktuelle News sich auch anschaut, ihr seid jetzt ja auch in der Börse, das haben wir gerade auch kurz besprochen, ja. Da liest man sofort dann, wie auch globale Themen natürlich euer Geschäftsmodell dann auch betreffen und da lese ich jetzt von der großen Haferknappheit und dass die Preise steigen werden und ihr hattet vorher auch noch irgendwelche anderen Sourcing-Probleme. Glaubst du also, dass diese Probleme jetzt durch die Corona-Pandemie vielleicht auch nochmal verstärkt auf euch jetzt zukommen werden in den nächsten Jahren, wenn du sagst, die Food-Trends sollen kommen und gehen, so ihr seid in diesem Plant-Based und das bleibt? So, was glaubst du, wie wird da der globale Markt euch da noch beeinflussen?
Ja, na, ich meine, was wir auch, das kann man auch bei uns im Börsenprospekt nachlesen, auch wir sind natürlich vom Klimawandel betroffen, ne? Und deshalb mit unseren Produkten, die wir anbieten auf Haferbasis und die, sagen wir mal, die Knappheit zum Thema Hafer auf dem Markt ist tatsächlich basiert auf kleineren Erntemengen, die wir zu verzeichnen haben, weltweit, basierend auf verschiedensten Faktoren, Dürren und so weiter und so fort. Das wird sich auch wieder stabilisieren. Das ist jetzt aber für den Moment so. Wir sind, glaube ich, da sehr gut gerüstet, weil wir natürlich, wir machen nur Hafer und kümmern uns und die ganze Zeit nur um Hafer, haben deshalb natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk, ein Sourcing-Netzwerk und denken da sehr lange. Ich glaube, für die sehr kurzfristig auf diesen Zug jetzt gerade aufspringen und irgendwo an irgendwelchen Stockmärkten irgendwas einkaufen, für die wird das wahrscheinlich schwieriger als für uns. Aber das ganze Thema Landwirtschaft, Klimawandel betrifft alle und deshalb ist es auch für uns wichtig, den Klimawandel zu adressieren und dagegen voll gegen vorzugehen quasi, ne? Weil es natürlich nicht unser grundsätzliches Geschäftsmodell gefährden darf oder sowas.
Also müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen, dass die Hafermilch von Oatly nicht mehr in den Regalen, in den Geschäften vorhanden ist.
Nee, wir haben auch unsere Lieferprobleme, oder wir hatten ja keine Liefer, sondern wir hatten vor allem Produktionsprobleme, weil quasi die Nachfrage unsere Produktionskapazitäten überstiegen hat. Und die sind gelöst. Von daher sieht das jetzt sehr, sehr gut aus. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ihr uns an viel mehr Orten in Zukunft sehen und bekommen werdet als jemals zuvor, muss man so sagen.
Sehr gut. Wir haben dann noch immer eine letzte Frage an unseren Gast. Und zwar, wen müssen wir auf unseren Purpose-Radar nehmen? Gibt es da irgendjemanden in einem Unternehmen, was du empfehlen würdest?
Was ich total mag und cool finde, sind natürlich die Kollegen von der New Company. Ich weiß nicht, ob die schon da waren bei euch. Waren die schon da? Klar, ja. Ich hatte das nicht gesehen, sorry.
Die sind aber echt stark.
Ja, ich finde die echt cool. Die machen tolle, tolle Sachen. Und ansonsten kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, da gibt es so viele spannende Cases da draußen, spannende Menschen. Und ich glaube, das müssen auch dann nicht immer nur die Großen sein, sondern es gibt so viele, viele Menschen. Wir machen zum Beispiel, wenn es auch um Purpose geht, wir seit der ersten Minute, da haben wir noch nicht mal Produkte verkauft, sponsern wir den Potsdamer Verein Babelsberg 03, der in der vierten Liga unterwegs ist und der so ganz viele, der hatte die erste Flüchtlingsfußballmannschaft Deutschlands, Welcome United, damals in der Zeit, als wir den großen Flüchtlingszustrom aus Syrien und so hatten. Die haben ein grünes Stadion und die sind aber eigentlich ein kleiner Verein. Das sind so für mich so Lichtblicke, wo ich mir sagen würde, hey, die sind jetzt nicht riesig oder sowas, aber die machen einfach so geile Sachen und die Menschen, die da sind, die sind so toll. Denen eine Bühne zu geben und hier drüber zu sprechen oder so, das ist, glaube ich, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die einfach wirklich gute Sachen machen und irgendwie den großen auch Fußballvereinen, und in Deutschland ist Fußball ja ein Riesending, meilenweit voraus sind. Und das finde ich super cool. Also, wenn ihr mich da fragt, das, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen.
Super. Ja, Tobias, die Zeit ist echt schnell vergangen. Das war eine super interessante Folge. Danke für die ehrlichen Worte, für die sehr authentischen Insights. Und ja, dann hoffe ich, dass du, dein ganzes Team, noch irgendwie das Jahr gut rumbekommt, vielleicht mit einer Weihnachtsfeier, mal schauen. Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht in 1 oder 2 Jahren hier wieder im Podcast mal sehen und gucken, wie der Hafermilchmarkt sich da weiterentwickelt hat.
Ja, super. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Macht ihr echt cool und ist, glaube ich, ein cooler Podcast und ein cooles Thema, was ihr da aufgezogen habt. Von daher danke und euch auch alles Gute, ne?
Ja, Moritz, was sagst du? Wie war es mit Tobias?
Ja, war mega interessant. Also einmal ein bisschen so mehr vom Hafermilchmarkt oder Haferdrinkmarkt, müssen wir ja eigentlich jetzt sagen, zu verstehen. Dann die Wachstumsprobleme von Oatly, dann auch sein Take bezüglich des Investments, fand ich auch interessant. Wie war es denn für dich? Findest du, dass Oatly ein Purpose-Unternehmen ist?
Direkt die schwierige Frage. Ja, ich will mich da gar nicht festfahren oder eine starke Meinung in eine Richtung haben, weil, wie du gesagt hast, es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern irgendwas dazwischen. Ich glaube, an sich das Unternehmen, beziehungsweise besonders die Produkte, haben trotzdem den Purpose. Eine Entscheidung ändert daran jetzt, glaube ich, nichts.
Wie auch gesagt, aber keine kleine Entscheidung, ne?
Keine kleine Entscheidung, aber wie er auch gesagt hat, gerade wenn man nicht in dieser Nachhaltigkeitsblase ist, für Leute, die sonst Kuhmilch trinken würden, ist Oatly einfach die Alternative und damit bewirkt man was Gutes und der Gedanke dahinter bleibt.
Ich musste auch so ein bisschen an Sebastian Stricker von Share denken, der meinte auf die Frage, ob er seine Firma an McDonald's verkaufen würde, da meinte er auch so, ja, wenn ich dadurch mehr Impact generieren kann, dann mache ich das. Und oder da würde er drüber nachdenken, so hat er es gesagt. Und ich habe das so ein bisschen so bei ihm rausgehört, so ja, das war der beste Move für, aus deren Sicht, Impact auch so zu skalieren. Ob man jetzt das nicht mit einem anderen Player hätte machen können, boah, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall seine Sicht der Dinge da schon ein bisschen besser verstanden, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, lass uns mal ein IG-Story machen. Das heißt, die Leute, die das jetzt gerade hören, geht mal bitte auf unser Instagram in die Story und stimmt doch mal ab. Ist Oatly nach dem Investment und nach dem, was ihr jetzt auch gehört habt, für euch ein Purpose-Project oder haben die sich mit der Entscheidung vielleicht ja sogar verraten? Hört sich böse an, ne?
Bisschen.
Nein, aber positive Vibes, das war mega. Und ganz, ganz großen Shoutout an Boris, der heute leider nicht dabei sein konnte. Wir nehmen die Folge morgens auf und ja, der kann sich da jetzt nicht einfach frei nehmen von seinem Job bei BVB für das Interview jetzt gerade. Der hat jetzt, eigentlich ein Jahr lang haben wir jetzt versucht, Oatly hier reinzubekommen.
Ich wollte gerade sagen, er wollte auf jeden Fall dabei sein eigentlich.
nein, es war echt mega und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen das genauso sehen, dass das eine Highlight-Folge zum Abschluss des Jahres hier auch nochmal war. Eine Purpose-Radar-Folge machen wir zwar noch als offiziellen Abschluss des Jahres, aber ja, Tobias, letzter Gast 2021, sorry.
Ja. Bist schon im nächsten Jahr.
Ja. Yes.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Kanal auf allen Social-Media-Plattformen und schaltet die Glocke ein, damit ihr auch im nächsten Jahr mitkriegt, wenn wir wieder am Start sind.
Nice. Dann, genau, wir hören uns ja noch nächste Woche, Alex. Und ja, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Bis dann.